SWR 2 Tandem.
Hörer live mit Elinor Krogmann. Der Ton macht die Musik, heißt es so schön, und der Ton ist rauer geworden. Im öffentlichen Raum, in der Politik, in den Medien, im Internet. Als Politiker nach Ende des Wahlkampfs befragt wurden, auf was sie sich besonders freuen, da sagten einige, dass die Beschimpfungen im Internet jetzt weniger werden. Und das sagt nicht etwa die Spitzenpolitiker, sondern die Hinterbänkler, Menschen mit Parteibuch, die ihren Wahlkreis im Bundestag vertreten wollten. Andere Zeitgenossen beklagen Pöbeleien in Bahnen und Bussen, im Straßenverkehr, im Supermarkt. Und das ist unser Thema heute in Hörer live. Pranger und Beleidigungen, und wir fragen Sie zu Hause, gehören Beleidigungen mittlerweile zum guten Ton? Wann ist für Sie eine Bemerkung nicht mehr flapsig, sondern eine Beleidigung? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Rufen Sie uns an unter 07221 2000 oder schreiben Sie uns an tandem@swr.de. Für diese Debatte sind wir mit dem Publizisten Jan Skudlarek in Berlin verbunden. Sein Buch »Der Aufstieg des Mittelfingers« ist gerade bei Rowohlt erschienen. Hallo, Herr Skudlarek.
Schönen guten Abend, Frau Krogmann.
Sie haben sich ja nun eine ganze Weile mit dem Thema befasst für Ihr Buch. Wann oder in welcher Situation hatten Sie zum ersten Mal den Gedanken, oh, dazu will ich jetzt was schreiben?
Ich persönlich habe viel Spaß an Rapmusik, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schon als Teenager gehabt und dementsprechend bei mir schon gute 15 Jahre. Und dementsprechend waren Beleidigungen schon oft Teil zumindest meiner musikalischen Welt. Und dann irgendwann kam so ein akademisches Interesse hinzu. Warum finde ich das eigentlich witzig, interessant? Was passiert da sprachlich? Und ich habe mich akademisch mit Sozialphilosophie beschäftigt lange, und dann hatte ich Lust, das eine mit dem anderen zu verbinden. Dass diese gesellschaftliche Komponente noch hinzukam, wie sie in den letzten 2-3 Jahren hinzukam, das war tatsächlich ein glücklicher Zufall.
Also da war nicht so ein jetzt reicht's mir aber Gefühl?
Weniger, also vielleicht beim Schreiben dann irgendwann, da hat man auch inhaltlich und sonst auch mal jetzt reicht's mir Gefühl, aber nein, das war schon einfach ein Thema, wo ich dachte, da geht was, da kann man was zu sagen, da kann ich was zu sagen.
Und wann wurden Sie das letzte Mal beleidigt?
Lustig, dass Sie das fragen. Tatsächlich, ich habe die Geschichte neulich schon öfter erzählt und auch schon im Facebook gepostet, und deswegen wird es manche langweilen, aber lustigerweise in einer Amazon-Rezension zu meinem Buch hat mich jemand, ein Smartphone-Fummler genannt. Und es ist eine wütende, zähneknirschende Rezension erschienen, die auch anfängt mit, ich habe es ja nicht wirklich gelesen, aber man muss es auch nicht lesen oder so etwa. Und da hat jemand hat sich jemand animiert gefühlt, ein Beleidigungsbuchautor zu beleidigen.
Ja. Yeah. Aber haben Sie das als Beleidigung empfunden? Smartphone?
Ja, Funder? Nein, ja. Okay. Also auch nicht der ganze Ton war irgendwie ein bisschen pissig, kann ich schon sagen. Nein, es war eben tatsächlich mehr amüsant als beleidigend im engeren Sinne. Ich werde jetzt neuerdings natürlich andauernd beleidigt von Menschen, also eher von Freunden von mir, die das
okay,
auch
die
nicht
versuchen
ganz.
Es mal,
ja,
ne?
Ja, die versuchen es alle. Also ihr könnt es gerne alle weiter versuchen oder auch an die Hörer heute, wenn Ihnen was einfällt. Gebt mir, ich höre gerade viel und das meiste natürlich im Spaß. Aber ich habe natürlich auch durch die Recherche jetzt vielleicht ein dickes Fell. Also da ist jetzt,
Wann wirkt denn eigentlich Beleidigung? Also ich meine, manchmal sitzt die ja schon.
Ja, manchmal sitzt sie schon. Oft natürlich vor Publikum, sei es ein tatsächliches oder ein virtuelles. Also dort, wo, sagen wir mal, ein Gesichtsverlust droht. Also wenn man, oder wir erinnern uns alle an die Schule. Also niemand ist ja nicht beleidigt worden eigentlich in der Schule oder irgendwie, oder im schlimmsten Fall sogar gemobbt. Also regelmäßig. Die Kinder sind da ja relativ erbarmungslos. Also ausgelacht werden ist nicht schön, ne? Also man kann sicher auch einfach nur unter vier Augen Beleidigungen kassieren, die sehr wehtun. Aber der soziale Aspekt, der gesellschaftliche Aspekt, das ist ein ganz, der Kontext einfach, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil vom Leid, auch das die Beleidigung auch ausmacht.
Was empfinden Sie als beleidigend? Wie wehren Sie sich? Rufen Sie uns an unter 07221 2000 und sprechen Sie mit Jan Skudlarek, dem Autor des Buches »Der Aufstieg des Mittelfingers«. Das Buch ist gerade erschienen. Mit Wie funktioniert eine Beleidigung? Gibt es da irgendwie eine Regel? Also muss man im Gegenüber, im Gegner auch irgendwie so einen wunden Punkt, also eine tatsächliche Schwäche wahrgenommen haben, um da gezielt reingehen zu können?
Nicht unbedingt, aber die guten Beleidigungen, würde ich sagen, funktionieren so. Also eine Beleidigung, klar kann man jetzt einfach jemanden, wie auch immer, Arschloch, was auch immer nennen. Und das ist schon eine Beleidigung, klar. Und das ist auch eine, die man anzeigen kann. Das ist auch eine, wo vielleicht dann wie Geld dann gezahlt werden muss. Aber ja, die guten oder die wirklich schmerzhaften Beleidigungen, die einen vielleicht im schlimmsten Fall noch verfolgen im Nachhinein, das sind sicher die, wo man einen wunden Punkt hat, wie in einer Ritterrüstung hineingestochen wird, quasi in die wunde Stelle.
Ja, also mit gut meinen Sie jetzt also gut, effektvoll.
Gut aus der Perspektive des Beleidigers. Schön, dass Sie darauf hinweisen. Natürlich gut heißt jetzt nicht aus einer dritten Perspektive, nein, aus der Aggressor-Perspektive, ja genau.
Und was hat der Beleidiger von seiner Beleidigung?
Schwer zu sagen. Also das ist alles, sind alles gute Fragen, aber Fragen, die wir abstrakt so schwer lösen können. Es kommt immer auf den Kontext an. Wer sagt was zu wem und auch warum? Und der Beleidigung liegt ein Konflikt zugrunde. Das ist eigentlich fast immer so. Also selten wird man einfach so, also kommt es einfach so zu so einer Grenzüberschreitung, weil das ist die Beleidigung ja, eine Grenzüberschreitung, dass man das Terrain verlässt, das normale soziale Terrain und sich etwas mehr herausnimmt. Und ja, das ist die Frage, was will kommuniziert werden, und dafür ist ganz klar der Kontext entscheidend. Also wie gerade eben war ja die Frage zum Beispiel Politiker, auch die gar nicht mal die erste Reihe, dass die auch so beleidigt werden, das ist tatsächlich so. Und es gibt wirklich Leute, die jetzt bei Twitter oder so nur Guten Morgen schreiben müssen und dann haben die sofort ihre, also da denkt man, ein Viertel von den Followern hassen die einfach nur wie die Pest, und dann schreibt jemand hier Guten Morgen, Grüße aus da und daher, und dann kommt sofort sie, Verlogener, Lügen, irgendwas und Verräter, Dingsbums. Und das ist irre. Also dann ist die Frage, okay, was ist der eigentliche Konflikt und was probiert dieser Angreifer auszutragen durch diese Aggression?
Das heißt, Sie haben also die sozialen Medien auch da durchforstet, ein bisschen, um diesen Ton zu finden.
Leider,
oder
ja.
Wie er sich da äußert.
Also durchforsten klingt nach lange suchen. Ja. Ich musste nicht lange suchen. Also man findet wirklich viel. Ich bin besonders im Facebook und im Twitter, auf Twitter aktiv und habe da natürlich die großen gängigen auch Kanäle abonniert, sei es Tagesschau, sei es als mögliche, sei es die großen Tageszeitungen, all die Plattformen, die ja auch schon moderieren in ihren Kommentarspalten, so gut es geht. Aber es wird wirklich viele rausgefeuert und viele auch immer wiederkehrende Nutzer. Also wenn man da länger liest, und das habe ich getan, dann liest man tatsächlich auch, sieht man oft die ähnlichen Profilbilder, liest dieselben Namen. Es ist schon auch eine laute Minderheit fast, aber die auch ein Gesprächsklima toxisch machen können.
Und bekommen die ein großes Publikum, weil wir irgendwie alle gerne gaffen, oder auch dadurch, indem wir es lesen, ein bisschen Druck ablassen können? Oder warum ist dann auch Publikum für so eine Beschimpfung da?
Ja, doch. Also warum ist Publikum da? Weil diese Interessen und diese, sag ich mal, eine Anti-Haltung sei es gegen grüne Politik, sei es gegen die Rechtspopulisten, sei es gegen, also es hat was auch mit Lagerbildung zu tun und mit Teams. Also ich habe in meinem Buch den Satz, sag mir, wen du beleidigst, und ich sag dir, wer du bist, so quasi. Also es ist schon irgendwie, dass eine Gemeinschaft entsteht durch verletzende Rede. Ja. Und die Leute, die dann applaudieren und sagen, aha, super, jetzt hast du es der oder dem mal so richtig gezeigt, das sind dann natürlich die quasi, ja, die Teampartner, ne? Die finden das dann gut. Und die anderen sind natürlich dann empört und sagen, wie kannst du das sagen? Das ist eine Frechheit. Ja.
Wo haben Sie respektlosen Ton schon mal wahrgenommen? Rufen Sie uns an unter 07221 2000 und sprechen Sie mit Jan Skudlarek, dem Autor des Buches Der Aufstieg des Mittelfingers. Oft landen diese Dinge ja vor Gericht.
Gar nicht mal so oft, glaube ich, wird viel mehr beleidigt.
Also im Internet nicht.
Doch, es landen durchaus Sachen vor Gericht, aber das allermeiste natürlich an verletzender Rede, was sonst so täglich passiert, wird wahrscheinlich nicht vor Gericht landen. Aber ja, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht in Ihrer Frage unterbrechen.
Ja, was prüft dann so ein Gericht?
Was prüft so ein Gericht? Das Gericht prüft so ähnlich, wie ich es gerade auch sagte, den Kontext, den gesellschaftlichen, was ist da passiert, was war der Auslöser, was ist davor passiert, was ist währenddessen, was ist danach passiert und wie steht das in Relation zu unseren Gesetzen, die wir hier haben und die auch den persönlichen Ehrschutz regeln. Also man kann sich eben wehren gegen Beleidigungen und in manchen Fällen sollte man das auch. Da sind die Umstände immer unterschiedlich. Also man muss es erstmal nachweisen. Also es ist eigentlich schon besser, wenn man E-Mails erhält oder Facebook-Kommentare oder so, wo man halt vielleicht auch eben dann zumindest den Akt, also den beleidigenden Akt, dann schwarz auf weiß hat. Das kann man dann vielleicht schlecht abstreiten. Wenn jemand was im Straßenverkehr oder so sagt, dann ist natürlich schwer, das irgendwie als Beweis verwertbar zu haben. Genau.
Müssten dann, also damit eben diese Dinge auch nicht vor Gericht landen, die sozialen Medien selber da auch tätiger werden?
Sicherlich, denke ich schon. Und es ist ja auch gerade so, dass das NetzDG, das Netzwerkdurchsuchungsgesetz, jetzt gerade aktiv geworden ist. Und ich denke schon, dass, da lehne ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, weil es auch ein sehr verhasstes Gesetz ist. Die einen sagen, es schränkt die Meinungsfreiheit ein. Die anderen sagen, es ist ein notwendiger Schritt. Ich gehöre eher zu denen, die sagen, es ist vielleicht nicht perfekt in seiner jetzigen Form, aber es ist auch ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir versuchen, das geltende Recht in den Netzwerken durchzusetzen und einfach auch jetzt die Plattformen können nicht nur profitieren von der Interaktion ihrer Nutzer und dann sagen, wir sind neutrale Plattform und was ihr da macht, ist uns eigentlich scheißegal, um selber mal ein vulgäres Wort zu benutzen. Nee, das geht eigentlich nicht. Also die profitieren davon auch im ganz realen finanziellen Sinne und das sollten die nicht auf Kosten geltenden Rechts, also und auf eben Kosten von Personen, die dort eingeschüchtert, diffamiert und regelrecht verfolgt werden. Ich finde das okay, wenn man jetzt ein bisschen Druck macht und sagt, hey, wir machen ein bisschen Druck und schaut mal da genauer hin. Ob es dann richtig und gut und so umgesetzt wird, wie man sich das wünscht, das wird ein zweiter Schritt sein. Aber dass überhaupt was gemacht wird oder dass irgendwas überfällig war, das denke ich schon.
Wir reden gleich nochmal weiter über diese gesellschaftlichen Bereiche, in denen beleidigt wird. Ich will aber nochmal auf die Beleidigung an sich zurückkommen und auf die persönliche Erfahrung, die man damit haben kann. Kann man denn auch mit Humor beleidigen?
Was meinen Sie genau mit Humor beleidigen? Also
ja, eine Beleidigung eigentlich in einen Witz fassen oder in eine Ironie.
Da ist die Grenze sicher fließend, würde ich sagen. Also das, was die einen noch witzig und gut finden, finden die anderen schon sehr beleidigend und umgekehrt. Oder man kann sicherlich auch böse Sprüche in einem vermeintlich flapsigen Kommentar verklausulieren, verstecken. Also das ist klar. Das ist ja das Spannende gerade am Thema. Was ist die Beleidigung? Die Beleidigung gibt's eben nicht. Es gibt soziale Handlungen im gesellschaftlichen Raum. Es gibt Dinge, die Menschen sagen, Dinge, die Menschen tun. Mein Buch heißt Der Aufstieg des Mittelfingers. Da haben wir die Geste drin, einfach den Finger. Und das ist genauso eine Beleidigung wie eben die subtile Herabsetzung oder eben das komplette Ausrasten mit bandwurmartigen Beschimpfungen. Und deswegen ist die Bandbreite einfach so riesig.
Ja, also eine sehr individuelle Geschichte. Und deshalb nochmal die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer. Was empfinden Sie als beleidigend und wie wehren Sie sich? Rufen Sie uns an unter 0722 1 2000. Wo wird denn besonders viel beleidigt? Also Sie haben jetzt vom Internet auch gesprochen, weil Sie da recherchiert haben und fündig wurden, ohne groß suchen zu müssen. Wie ist es in der Politik, in den Medien? Im öffentlichen Raum?
Ja, das lässt sich ja nicht auseinanderdividieren. Die Politik findet ja im öffentlichen Raum, auch im öffentlichen digitalen Raum statt und auch deren Anhänger. Also es ist ja immer mehr so, dass das einfach letztendlich wir alle auch uns zum Diskutieren auf dem öffentlichen Marktplatz treffen, der eben das Internet ist. Und da klassischerweise war es natürlich so, dass Politiker eher zu einer, also zumindest in den letzten Jahren, zu einer doch gemäßigten, höflicheren Sprache tendierten. Aber durch das Aufkommen der, das neuere Aufkommen der populistischen Parteien, sei es in Deutschland mit der AfD, sei es in den USA mit Donald Trump, da gelten jetzt andere Regeln. Und das Spannende ist, dass diese anderen, das gelten nicht unbedingt andere Regeln, sie agieren anders als andere Politiker und nutzen bewusst den Tabubruch, die Grenzüberschreitung in ihrem Sinne. Und nutzen auch dann die Empörung und vielleicht auch einen gewissen Schockeffekt anfangs. Das ist ja langsam haben wir es verstanden, was da passiert. Man sagt etwas, alle sind überrascht oder empört, aber trotzdem hat man dann seine Botschaft irgendwie platziert. Also man sagt dann, wie jetzt Herr Gauland zum Beispiel, das mit Frau Özos in Anatolien entsorgen, das sind wirklich schreckliche Bemerkungen, das muss man erstmal sagen. Also das, und eigentlich war es auch irgendwie okay, dass Politiker das früher in der Öffentlichkeit nicht gesagt haben, zumindest aus meiner Perspektive, weil das wirklich ein ziemlich ekelhafter Angriff ist, so etwas zu sagen. Aber ja, das kommt jetzt immer mehr und so kann man Botschaften platzieren und so kriegt man Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist klar die Währung unseres Jahrzehnts und wahrscheinlich noch der nächsten Jahrzehnte, klar.
Also der Tabubruch ist das, was auch anziehend gemacht hat oder macht, das hat man bei Donald Trump gesehen während des Wahlkampfs und auch, denke ich, bei der AfD. Und dann berufen sich doch aber auch viele, die diesen Tabubruch begehen, auf die Meinungsfreiheit.
Ja, tatsächlich. Aber das ist eben dann doch so, dass die Meinungsfreiheit, was Meinungsfreiheit ist und was nicht, da haben wir Laien und ich bin in dem Sinne auch ein Laie, ich bin ja kein Jurist, da gibt es eine Grauzone. Und manche Sachen sind natürlich noch klar gedeckt und klar sagbar und andere Sachen eben nicht mehr. Also jetzt der gerade eben zitierte Entsorgenspruch, der wird jetzt von diesen besagten Profis unter die Lupe genommen und dann wird geschaut, ob das noch im Rahmen von der Meinungsfreiheit war oder eben schon darüber hinaus. Und die Leute, die die Meinungsfreiheit vertreten oder sich auf Meinungsfreiheit berufen, nachdem sie oft sehr schlimme, diffamierende Sachen gesagt haben, das sehe ich immer wieder im Internet, die haben oft einen sehr naiven Begriff von Meinungsfreiheit, muss man sagen. Das ist schon komplizierter, als man denkt. Und man kann nicht einfach jemand anderem sprachlich an die Gurgel gehen und dann sagen, ja, aber meine Meinung und Meinungsfreiheit. Und so ist es halt. Ganz so einfach ist es eben nicht. Also die Meinungsfreiheit geht sehr, sehr weit. Und das ist sehr, sehr richtig, dass sie so weit geht. Aber sie ist eben nicht schrankenlos.
Wir sind jetzt verbunden mit Herrn Saatkamp. Hallo, Herr Saatkamp.
Guten Abend. Guten Abend, Frau Gruppmann. Guten Abend.
Ja, Sie wollten etwas über den Unterschied zwischen persönlicher und Internetbeleidigung sagen?
Ja, genau. Ich wollte einmal kurz darauf eingehen. Und zwar wollte ich bemerken, dass man eben im Internet, wo man ja auch sieht, dass die Hemmschwelle deutlich niedriger liegt für die meisten Leute, wirklich deftige, auch in der Wortwahl, deftige Beleidigungen rauszuhauen. Da wollte ich auch mal ansprechen, dass eben für mich persönlich dann die Grenze häufig irgendwie deutlich niedriger liegt, sobald man den Klarnamen des Beleidigenden sieht. Also sobald man eben hinter dieser Anonymität, die man ja im Internet meistens hat, hervortritt und man wirklich einen Klarnamen sieht, man sieht, welche Person mich da wirklich mit einem deftigen Wort beleidigt, da denke ich, da rutscht es eben wieder rüber in dieses Persönliche, was man vielleicht im Alltag, im Berufsalltag oder so erleben kann und ist eben nicht dieses, naja, jeder ist hinter einem kleinen Fragezeichen versteckt und kann eben mal so schnell irgendeine Beleidigung raus sein. Also da denke ich, das ist auch sowas, was sich eben in der Gesellschaft ein bisschen einpendelt, dass man eben im Internet, wo man anonym ist, eine andere Hemmschwelle hat als eben im Persönlichen.
Ja, ich glaube, da würde ich Ihnen grundsätzlich zustimmen. Das ist keine schlechte Beobachtung, wobei es durchaus Leute gibt, die auch unter Klarnamen im Facebook und mit Familienfoto als Profilbild gerade in politischen Kontexten richtig abgehen und richtig einfach eben beleidigen. Und da gab es, ich erwähne es auch in meinem Buch, eine ganz interessante Reportage. Frau Künast von den Grünen hat dann diese Menschen besucht, die sie halt, einige von denen, sie war dann plötzlich vor der Haustür. Und plötzlich waren die Leute offenbar viel zahmer und haben sich teilweise entschuldigt und eben wurden sachlich. Also waren nicht nur beleidigend und diffamierend, sondern haben wirklich gesagt, was ihr Anliegen ist und wo der Konflikt ist, der die Beleidigung bedingt hat. Und deswegen und aus anderen Kontexten denke ich eher, dass weniger Klarname, Nicht-Klarname, identifizierbar, nicht identifizierbar, die Trennlinie ist, sondern eher Körper, Nicht-Körper. Also ob man jemandem gegenüber sitzt oder nicht. Oder jemand, wie wir jetzt getrennt sind durch Radio, durch alles Mögliche. Das ist irgendwie, ich nenne es entkörpert. Entkörperte ja. Kommunikation. Und schön, dass wir uns jetzt schon mal nicht beleidigen, auch wenn wir uns nicht gegenüber sitzen. Aber die Hemmschwelle wäre auch jetzt. Na, weil ich könnte jetzt, ne, Sie könnten jetzt hier anrufen und sagen, hier, was labert der denn da für einen Unsinn hier, der Pseudophilosoph, was auch immer. Und dann ja. auflegen. Und ich kann hier nicht mal an die Gurgel springen. Und so ist das, ne? Also, und das ist im Internet halt auch so, dass die Leute halt letztendlich nichts zu, also zumindest nichts körperlich zu befürchten haben. Ich meine, wenn man in der Straßenbahn in der Eckkneipe jemandem was sagt, so, dann kriegt man vielleicht eine gelangt. Ne? Das ist schon so.
Ja. Ich finde es auch lustig noch, wenn ich noch kurz dazu was sagen darf, und zwar, dass man auch im Straßenverkehr, wo man ja vielleicht persönlich am häufigsten auch selber nah daran ist, andere Leute zu beleidigen.
Ja,
und
weil
auch
viel
da,
Aggression da ist.
Mhm. Richtig, und man kommt dann irgendwie dazu, man zeigt den Stinkefinger und ich kann doch selber nicht und was wollen Sie eigentlich, wenn es dann aber mal, wie Sie auch dann dieses Besuchbeispiel nennen, wenn man dann mal den das Fenster runterlässt oder mal sogar aussteigt, dann ist es natürlich plötzlich eine ganz andere Art von Begegnung mit dem anderen.
Ja, schon, ne? Also das hat wir müssen dann aufeinander zugehen, im Wörtlichen wie im Metaphorischen vielleicht manchmal.
Ja.
Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass im Internet auf Facebook, ich sitze auf meinem Sofa und ich kann ja dann ohne auch nur eine Sekunde nachdenken, gleich mal loslegen.
Klar.
Wenn ich einen Brief schreiben muss, dann muss ich erstmal, oder auch eine Mail, ja, da muss ich den Computer anschalten, die Adresse raussuchen, all diesen Kram. Da habe ich dann schon mal 2 Minuten Abstand zu meinen Gefühlen.
Ja.
Und kann mir überlegen, will ich, und kommt da in diesen 2 Minuten kommt vielleicht der Gedanke, naja, vielleicht sollte ich nicht ganz so aggressiv sein.
Finde ich einen guten Punkt.
So, dass man sie ewig wieder einsehbar hat, dass man eben immer sehen kann, wie man sich dämlich verhalten hat, vielleicht vor einer Woche. Und auch wenn ich noch eine letzte Sache vielleicht, und zwar, ich kenne das selber aus dem Internet, Foren oder Gruppen, wo man sich unterhält, auch dort ist es die Hemmschwelle höher, also die Leute beleidigen sich weniger, wenn man in Sprache miteinander redet. Also eben nicht das Chatten, was vielleicht auch wieder diese körperlose Kommunikation ist, sondern eben einen Schritt mehr, dass die Sprachkommunikation über ein Voice-IP, Skype, solche Geschichten.
Ja, ja, klar, da, also was die Stimme trägt natürlich dann auch eine ganz andere kommunikative Komponente, die wir bei einem, man kann ironisch sein, ne, man kann die Stimme heben, senken, das hast du natürlich Richtig. Nicht beim Text einfach.
Dankeschön.
Ja, danke, Herr Saatkamp, für Ihren Anruf. Und ja, tschüss. Jetzt ist er weg. Wir waren bei der Meinungsfreiheit und wir waren bei diesem kurzen Moment des Zögerns, der vielleicht auch nochmal eine Überlegung beinhaltet. Und Sie haben gesagt, die Körperlichkeit ist wichtig, also dass man einfach sich auch als Menschen gegenseitig wahrnimmt.
Genau.
Jetzt ist ja die Sache in den Ländern unterschiedlich geregelt. Also in den USA geht die Meinungsfreiheit sehr viel weiter als bei uns und die persönliche Ehre wird da nicht so schnell geschützt. Warum ist das so?
Das hat sicherlich auch historisch gewachsene Gründe, warum das so ist. Klar, Freedom of Speech ist was anderes als Meinungsfreiheit. Das haben, glaube ich, auch viele Leute auch weniger auf dem Schirm, gerade die sich im Internet immer darauf berufen wollen, obwohl ihre Äußerungen ganz klar in der Grauzone oder schon ganz klar darüber hinaus sind. Im Sinne von, was auch immer, sei es Volksverhetzung und so, wo man denkt, hey, das ist wirklich gar nicht mehr okay und du kannst dann auch meine Meinung und Meinungsfreiheit schreien hinterher. Das macht es auch nicht viel besser. In den USA geht es tatsächlich weiter. Also da sind die Einschränkungen geringer. Das kann man mögen, das kann man nicht gut finden. Ich denke, dass wir kein Meinungsfreiheitsproblem haben. Und dass wir schon auch die Persönlichkeitsrechte und auch eben die Ehre irgendwie, in Anführungsstrichen, Ehre von Leuten oder ohne Anführungsstriche, schützen sollten. Also man darf sich auch wehren, man sollte sich auch wehren können. Und falls nun keine rechtlichen Mittel da sind und jeder alles darf und einen irgendwie, ja, das, also in den USA darf man auch nicht alles, wie gesagt. Das ist, ich bin kein Jurist, aber es stimmt, es geht deutlich weiter dort, ja.
Sind Sie gewappnet für ein Gespräch über Jan Böhmermann, Herr Skudlarek?
Na klar.
Gut, dann verbinden wir uns jetzt mit Herrn Wolf. Hallo, Herr Wolf.
Ja, hallo, guten Abend.
Sie wollten etwas zu Jan Böhmermann sagen, ne? Das ist
naja,
dieses
gut,
Schmähgedicht, Schmähkritik, für
ja,
die er angezeigt wurde.
Mhm. Für mich ist es halt so, dass viele Dinge unter dem Deckmantel der Satire abgehandelt werden, die ich persönlich beleidigend finde. Ich nenne jetzt einfach mal zwei Beispiele. Da wurden die Söhne Mannheims als Hurensöhne Mannheims bezeichnet und Frau Alice Weidel wurde als Nazi-Schlampe bezeichnet. Ich muss sagen, da ist für mich schon lange die Grenze der Meinungsfreiheit und der Komödienfreiheit oder wie man das Satirefreiheit nennt, das ist für mich überschritten an der Stelle.
Ja, ich kenne tatsächlich auch beide Fälle, von denen Sie reden. Bei letzterem ist ja der Kontext interessant, wie gesagt, also immer eigentlich. Ne? Also wenn wir über Beleidigung reden, auch jenseits der juristischen Beurteilung, aber auch dort, was Sie meinen, der Fall, den Sie meinen, war, dass Frau Weidel von der AfD sagte, politische Korrektheit auf den Müllhaufen der Geschichte, geht das Zitat, glaube ich, und das dann von einer Satire-Sendung aufgegriffen worden ist, die dann sagte, ja, Müllhauf in der Geschichte, stimmt, da hat die Nazi-Schlampe recht. Das war dann quasi der, und da wurde natürlich geklagt und tatsächlich hat Frau Weidel dann verloren, weil das eben dann doch in den satirischen Kontext gefallen ist. Soweit zu,
ja.
Ich war kurz zur Vorgeschichte, falls nicht jeder das kennt. Aber finden Sie nicht, dass das eben angesichts dieser Vorgeschichte, dass sie eben gesagt hat, eigentlich müssen wir mehr Redefreiheit haben und mehr sagen dürfen. Es darf keine Tabus geben. Und wenn das dann in dem Fall satirisch, ironisch und irgendwie auch natürlich böswillig, aber dennoch irgendwie augenzwinkernd aufgenommen wird von dieser Satire-Sendung, denken Sie nicht, dass das die kontextuelle Einbettung dann das wieder ein bisschen anders macht?
Also ich finde nicht, dass irgendjemand das Recht hat, eine Frau als Schlampe zu bezeichnen.
Ja, das auch ist auch
nicht in der Satire. Das ist jetzt, ja. Da kann auch jemand, egal was er vorher gesagt hat. Ich meine, zu dem Thema Entsorgen. Sie haben ja vorhin das Thema Entsorgen genannt. Das hat doch Sigmar Gabriel 2013 schon gesagt. Er hat gesagt, er will die gesamte deutsche Regierung, die Merkel-Regierung entsorgen. Wissen Sie? Und jetzt kommen Sie daher und sagen, nur weil ein Herr Gauland das gesagt hat, ist es jetzt schlimm.
Nee.
Ein Herr Gabriel darf das sagen. Also ich verstehe manchmal die Dinge nicht. Es wird einmal so, rechts darf nicht und links darf. So nach dem Motto habe ich den Eindruck. Vielleicht täusche ich mich ja auch.
Ja, nein, so ganz toll täuschen Sie sich nicht. Also man muss, wie gesagt, schon immer alles nicht das letzten Teil nicht rechts darf nicht. Das war nicht gemeint. Aber man muss schon immer das, also was jetzt zum Beispiel vorher gesagt wurde mit dem, also dass diese Verteidigung mit dem Entsorgen, dass das schon andere Leute vorher gesagt haben und dass das dann zitiert wird, das kenne ich auch. Aber ist ja die Frage, wie ist es gemeint und wie verstehen wir es aus dem Sinnzusammenhang, oder? Und das Entsorgen, wenn das mit einer Aggressivität transportiert wird und einer Ernsthaftigkeit und da kein Funken von irgendwie, also wir glauben nicht, dass der sie körperlich rübertragen wollte, aber es waren Metaphern wie Entsorgen, wie Müll, halt, wie man Müll entsorgt, wir bringen sie weg oder wir bringen sie... das meine ich jetzt mit Herrn... Oder auch der Kontext wäre zum Beispiel, dass das Herr Gauland diesen Kulturbegriff, es ging auch um Kultur in der Diskussion, dann ablehnt und sie oder andere Leute vielleicht auch gar nicht für echte Deutsche oder so hält, deswegen geh du mal in die Türkei. Und so war das Ganze...
keine Kultur aufweisen können.
Nein,
war der Ursprung.
Nee, das hat sie nicht gesagt.
Was die Deutschen an Kultur aufweisen können, ist die Sprache.
Nein, sie hat, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, gesagt, keine eine Kultur gibt, sondern dass auf jeden Fall die Sprache, dass das eine verbindend ist und sonst ist ganz viele deutsche Kulturen.
Ja, das müssen wir mal nachlesen vielleicht.
Ja, das ist jetzt auch vielleicht gar nicht so wichtig. Aber ja, ich denke schon, dass immer wichtig ist, wer was sagt und wie er es sagt. Vor allen Dingen das Wie ist ganz wichtig. Und ich finde es gut, dass wir jetzt drüber reden, weil das ist einfach das A und O. Mhm. Dass man einfach im Gespräch bleibt und dass man einfach auch erörtert, wie hast du das wahrgenommen, wie nehme ich das wahr?
Ich finde trotzdem, es gibt einfach Grenzen. Also,
ja, die gibt es sicherlich, genau.
Und ich finde, da werden die Grenzen dann teilweise heutzutage überschritten.
Mhm.
Und da kann man auch Meinungsfreiheit, ich bin für Meinungsfreiheit, ganz klar, aber ich finde...
Na, hoffentlich.
Es ist einfach, man muss auch einen Anstand noch haben. Ja, und
ja.
Den finde ich manchmal eben heutzutage nicht mehr vorhanden.
Ja. Geht mir ähnlich, ja, klar.
Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Wolf. Jetzt haben wir zwar nicht über Jan Böhmermann geredet, aber das war auch sehr interessant. Ihre Wahrnehmung und die von Herrn Skutlarek mal miteinander ins Gespräch zu bringen. Danke, Herr Wolf, für Ihren Anruf.
Ja, bitte schön.
Tschüss.
Tschüss. Und jetzt sind wir verbunden mit Herrn Junge. Hallo, Herr Junge.
Ja, guten Abend, Gerald Junge.
Hallo.
Wir hören Ihnen zu.
Ja, hallo. Das ist schön. Ich fand das eben sehr spannend. Ich habe es im Radio gehört. Und mein Sohn hatte gestern genau zu diesem Thema, der Aufstieg des Mittelfingers, ein Erlebnis, erst 10 Jahre, in der Schule im Ethikunterricht. Er hat beobachtet, wie ein Mitschüler den Mittelfinger hat aufsteigen lassen, währenddessen die Lehrerin mit dem Rücken zur Klasse stand. Und mein Sohn war dann der Meinung, das muss weitergegeben werden und hat das der Lehrerin berichtet. Und jetzt wollte ich den Spezialisten gerne fragen, wie verhält man sich mit solchen Beleidigungen hinter dem Rücken? Da ist ja die Aufmerksamkeit auf der einen Seite da, aber die Lehrerin selbst hat das ja nicht mitbekommen.
Oho, eine moralische Frage. Ja, erstmal danke, interessante Geschichte. Was soll man sagen? Also in dem Fall, gehe einfach mal davon aus, dass die Lehrerin das wird sie jetzt nicht sehr, sehr eingeschränkt haben. Das Weitertragen ist in dem Fall sicher auch harmlos und meine Güte, das ist jetzt ja eher ein eher drolliger Fall.
Wie alt sind denn die Kinder?
Mein Sohn ist 10 und ja, der so ja. Drollig ist der Fall dann nicht ganz, weil dann sind dann verschiedene Schüler aus verschiedenen Klassen. Da hieß es dann, wir warten auf dich in der Pause. Also das zieht ja dann Kreise. Ja. Ich fand es interessant, dass es im Ethikunterricht war. Und ich fände es, auch wenn die Lehrerin das nicht mitbekommen hat und sie sagte, sie hat es nicht gemerkt und sie hat es dann auch nicht interessiert, hat mich so ein bisschen dran erinnert an Angela Merkel, die sagte, NSA, ich habe nichts davon erfahren, dass ich abgehört wurde. Also dann wurde es irgendwie verschwiegen.
Und ihr Sohn hatte dann das Problem, dass die anderen ihn für einen Petzer gehalten haben, oder?
Richtig.
Das Denunziantenproblem.
Genau, um dieses Thema geht es. Und das passt ja in den Ethikunterricht hinein, vielleicht als Thema.
Absolut. Also Denunziation, so will ich das jetzt nicht unter 10-jährigen Kindern keineswegs nennen. Das ist jetzt wirklich alles. Okay. Alles. Aber allgemein ist natürlich schon die Frage, wie reagiert man? Was ist los? Sicherlich sollte man eine Angemessenheit immer, also eine Adäquatheit. Man sollte nicht übers Ziel hinausschießen. Man sollte nicht, wenn jemand eine kleine Kleinigkeit ausrutscht oder eben was sagt, sofort wie zum Beispiel zum Arbeitgeber rennen oder so. Da sollte eine Verhältnismäßigkeit, das Stichwort ist die Verhältnismäßigkeit. Was ist passiert, wie reagiere ich? Man soll nicht überreagieren. Bei vielen Sachen kann man auch sagen, meine Güte, juckt mich das denn oder ist das denn oder juckt es wen anders? Bei schwer eher kränkenden Sachen, bei Rufmord, bei Mobbing, wo hinter dem Rücken einfach was geredet wird, den Ruf der Person beeinträchtigt. Das sind natürlich ganz andere Situationen als jetzt ein Mittelfingerchen, möchte ich es ja nochmal bei 10-Jährigen nennen.
So ist es. Sie sind mit 10 Jahren sind es ja Tatsache Mittelfingerchen. Ja. Wär das dann schon eine Überreaktion, wenn jemand dann hingeht und das der Lehrerin in der Pause erzählt, was dort im Unterricht passiert ist?
Ich will Ihren das Verhalten des Sohns da jetzt nicht schlecht reden. Das ist auf jeden Fall sehr brav gewesen von ihm und wenn das mit seinem inneren Kompass entsprochen hat, dass das Richtige zu tun ist, dann war das für ihn das Richtige zu tun. Und und hoffentlich, wie gesagt, hat er dann selber jetzt durch sein Handeln, was ja seinem Moralempfinden entsprochen hat, jetzt keine allzu negativen Auswirkungen in seinen sozialen Kreis von seinen Mitschülern. Ja.
Beziehungsweise also ich denke, da lernt er vielleicht das. Genau, und ich denke, dass das im Ethikunterricht thematisiert wird. Ich werde mich darum bemühen und ich finde das so klasse, dass es dazu ein Buch gibt und das werde ich auch lesen, Der Aufstieg des Mittelfingers.
Dankeschön, freut mich.
Dankeschön,
herzlichen
Herr Junge,
Dankeschön,
für Ihren Anruf.
Danke.
Jo. Und jetzt haben wir noch einen Anrufer und zwar Herrn Rüdiger. Hallo.
Hallo, guten Abend, Frau Krugmann.
Ja, guten Sie Abend. Wollten sich auch noch beteiligen. Wir haben nicht mehr so sehr viel Zeit.
Ja, ich meine, gerade man hört natürlich zurzeit mit diesen ganzen Beschimpfungen, die so ablaufen in der Politik, jetzt gerade natürlich mit Erdogan oder auch Trump und Nordkorea, das ist ja alles sehr überspannt und der andere ist halt immer der Böse. Und wichtig wäre halt einfach, dass da mal wirklich wieder mehr Mäßigkeit und Vernunft auch einkehrt und jetzt, dass man diese Egomanie mal überwindet, ja, dass man selber immer der Größte ist und die anderen werden dann mit Dreck beworfen. Das wäre einfach mal wichtig in der Politik wieder, dass man mal wieder lernt, die Freundschaft zu schätzen und sich nicht meint, immer nur anfeinden zu müssen.
Ja, sicherlich. Die Diplomatie ist vielleicht auch ein Stichwort, oder? Dass man diplomatisch miteinander umgeht und vielleicht
nicht nur immer die eigene Interesse halt nur durchsetzen möchte, sondern halt da einfach zum vernünftigen, harmonischen Austausch kommt.
Ja, auf jeden Fall.
Dass man sich darum bemüht halt. Gell?
Ja.
Ja.
Ja, vielen Dank, Herr Rüdiger.
Ja, gern.
Tschüss, schönen Abend noch. Ja. Damit sind wir auch zum Schluss noch bei der Frage, was kann man tun oder muss man tun? Also wir haben natürlich auch eine Verantwortung für die Sprache, die wir selber benutzen. Das ist klar, da kann man dann aufmerksam sein. Sie nennen das in Ihrem Buch, Herr Skudlarik, soziale Achtsamkeit.
Ja, also den Begriff, also ich wollte einfach, ging ja viel um politische Korrektheit und so. Ich wollte dann einfach, das klingt ja sehr technisch und wir müssen es auch nicht so nennen. Wir können es einfach, ja, es geht um die Acht, das Achten von den Grenzen des anderen. Und das ist eigentlich die gute alte Wertschätzung. Ja.
Ja, und Respekt fängt mit respektvollem Sprechen an. Oder signalisiert dem Gegenüber, dass
tatsächlich,
der Respekt
ja.
da ist.
Ja, klar, genau. Also, dass man sich gegenseitig ernst nimmt und dazu gehört eben auch, dass man halbwegs normal miteinander redet. Das ist sicherlich ganz wichtig.
Also in der Politik ist es klar, man muss dialogbereit bleiben,
ja.
Man muss die Tür offen halten. Wenn wir jetzt so in den zwischenmenschlichen Bereich gehen, da hilft ja dann öfter mal, und es ist schon passiert, also der erste Stein wurde schon geworfen auf mich. Wie wichtig ist da Schlagfertigkeit?
Schon wichtig. Also ich denke schon, dass das... Ha, jetzt fällt mir nichts ein, witzig, oder? Gerade zum Thema Schlagfertigkeit verliere ich gerade den Faden. Nein, ja. Ich denke, dass es durchaus wichtig ist. Das ist eine Sache, die man trainieren kann. Das ist eine Sache, die gut ist, wenn man sie hat, aber die man sich auch aneignen kann, durch einfach mal machen und mal einen Spruch riskieren. Und
haben Sie es trainiert?
Nicht bewusst. Also eher, dass man mit Leuten dann, die auch vielleicht schlagfertig, vielleicht färbt das auch ab. Ja, vielleicht hängt man dann mit Leuten rum oder ist zusammen mit Menschen, die einfach selber irgendwie gewitzt sind und schlagfertig sind und auch mal gern einen flapsigen Spruch machen. Also da kenne ich so einige, die mit Sprache und Gedanken ganz gut und ganz flott sind. Und vielleicht kann das sein, dass es abfärbt.
Sie schreiben, nicht jeder Stein, der geworfen wird, muss zurückgeworfen werden. Was bedeutet das? Durchatmen, überlegen?
Ja, genau das. Also, dass man, also es ist eigentlich niemandem, wie viele Konflikte werden gelöst dadurch, dass wir ausrasten, dadurch, dass wir auf 180 sind. Sei es im Straßenverkehr, sei es politisch. Also es ist eher mehr gewonnen. Klar, Leute mögen Frau Merkel auch gerade wegen dieser Art nicht, dass sie eben dann teilweise kühl wirkt, emotionslos, kalkulierend. Aber ehrlich gesagt bringt sie dann auch viel zustande. Stellen wir uns eine Frau Merkel vor, die wie wegen jedem kleinen Scheiß, den Herrn Trump macht, einfach ausrastet oder gegen. Also wir sehen es ja anhand von Trump und Nordkorea. Also ja. Da haben wir dann zwei Leute, die quasi auf jeden Quatsch anspringen, den der andere gesagt hat. Und einfach jeder Stein wird zurückgeworfen, plus ich schicke dir auch alle Raketen und so. Und wenn wir das können wir natürlich auch runterrechnen auf das Individuelle. Wenn man, wie gesagt, da kann man sich ganz schnell auch hochschaukeln in Positionen, aus denen man nicht mehr einfach zurückkommt, weil keiner sein Gesicht verlieren will. Und das kann dann schnell eskalieren und vielleicht auch tatsächlich gewalttätig werden, sowohl individuell als auch gesellschaftlich.
Das heißt, wenn man da nicht mal Stopp sagen kann innerlich, dann bringt man sich auch selber unter Zugzwang?
Dann bringt man sich unter Zugzwang und das gilt für beide. Also das gilt dann für beide Parteien und letzten Endes kann das dann auch katastrophal und auch gewalttätig enden. Einfach nur, weil man sich durch Schusseligkeit oder Aggression oder alles zusammen in sehr unvorteilhafte Situationen bringt. Und da dann mal durchatmen oder ja, die guten alten Sprüche, der Klügere gibt nach, was auch immer, da ist schon durchaus was dran. Also, ja.
Da ist was dran. Sie schreiben auch, Respekt ist nicht mehr und nicht weniger als die Grundlage für Sachlichkeit. Gibt es denn Situationen, das jetzt einfach zum Schluss, gibt es Situationen, in denen es Ihnen schwerfällt, Respekt zu empfinden?
Im tatsächlichen Leben tatsächlich wenig eigentlich. Also ich probiere schon respektvoll aufzutreten, habe da jetzt nicht so die Probleme. Aber klar, kann man schon mal Sachen dann eher im Internet lesen, wo ich dann kurz auf 180 bin und denke so, meine Güte, was das schreibt. Oder wo jemand provozieren will und ich lese es und dann lasse ich mich kurz provozieren und denke so, ach verdammt. Aber dann probiere ich mir dessen gewahr zu werden und wieder zurückzuschalten und mich wieder zu beruhigen. Und was ich nicht mache, ist dann diesen Leuten bestenfalls noch öffentlich antworten. Also es ist jetzt geht nicht um Sachen, die an mich gerichtet sind, sondern die so da stehen und alle provozieren sollen, da dann zu denken, ja, jetzt noch mein Senf, das braucht's, das denke ich da nicht. Also denke ich so, okay, ja, das ist jetzt ärgerlich, aber danke, tschüss.
Ja, also eine Beleidigung nicht aufwerten, indem man darüber auch noch.
Genau, eine Reaktion ist eine Aufwertung. Also wie gesagt, es geht um Aufmerksamkeit, es geht um Provokation, um das Hervorrufen von Reaktionen. Und wenn man sich erstmal nicht, das kann man natürlich nicht endlos machen und soll man auch nicht, aber sich nicht von jedem Quatsch, wie gesagt, auf die Palme bringen lassen, das ist super wichtig.
Das war unser Hörer live heute zum Thema Pranger und Beleidigungen mit Jan Skudlarek, der aus Berlin zugeschaltet war. Vielen Dank, Herr Skudlarek.
Ja, ich habe zu danken.
Fürs Mitmachen und auch vielen Dank an alle, die sich aktiv oder auch nur zuhörend beteiligt haben. Die Redaktion dieser Sendung hatte Rudolf Linsen und für die Technik war Heike Reinhardt verantwortlich. Nach den Nachrichten um 20.03 Uhr geht es um Luthers Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«. Welche Komponisten sich von diesem Text haben inspirieren lassen. Viel Anregung und einen schönen Abend wünscht Ihnen Elinor Krogmann.